Lorchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Hallo Michael.
Hallo Matthias, jetzt habe ich deinen Namen vergessen gehabt. <hast.
lacht> Und ich habe den falschen Namen natürlich gesagt, aber die Begrüßung soll ja immer gleich bleiben. Michael Husarek ist auf einer Klausurtagung, deshalb heute nicht am Start. Ich sage es jetzt einfach mal so frech, kein Problem, wir haben adäquaten Ersatz und ich freue mich, dass der Georg Höfgen wieder mal mit an Bord ist, der Leiter des Ressorts Region und Bayern der Nürnberger Nachrichten. Und passend dazu haben wir dann auch einen Gast, der aus der Region kommt, nämlich einen Bürgermeister aus einer kleineren Gemeinde in Oberfranken. Das ist der Stefan Förtsch. Ich sage erstmal herzlich willkommen und vielleicht wollen Sie sich mal ganz kurz vorstellen.
Herzlichen Dank für die Einladung. Stefan Förtsch, Bürgermeister in Eklaufstein im Landkreis Forchheim, mitten in der Fränkischen Schweiz. Wie Sie schon sagten, eine eher dörflich geprägte Kommune mit rund 2100 Einwohnern, die sich aber auch auf 16 Ortsteile verteilen. Insoweit herzlichen Dank, dass Sie auch mal den kleinen ländlichen Kommunen das Ohr schenken.
Das war mir natürlich ein besonderes Anliegen als Regionalchef. Außerdem komme ich hier ganz zufällig aus Forchheim, im Landkreis Forchheim. Ein totaler Zufall.
Totaler Zufall. Heimvorteil ausgespielt, würde ich
aber
sagen.
Aber es ist natürlich so, dass wir ja in der Folge hier schon Bürgermeister in größeren Städten hatten, Landräte. Und es interessiert uns jetzt, wie kleinere Kommunen vor der Kommunalwahl, wie sie belastet sind, was für Probleme haben, was auch für Chancen sie haben. Darüber kann man bei Ihrer Gemeinde sicherlich auch reden. Und freut mich, dass jemand aus der Heimat da ist.
Genau, aber bevor wir sozusagen in den Podcast richtig einsteigen, gibt's noch den kleinen Werbeblock, weil wir Zeitungen müssen ja auch ein bisschen, wir Medienunternehmen müssen ein bisschen was verdienen. Und es geht darum, dass dieser Podcast heute mal präsentiert wird von Tushu. Tushu ist die Webseitenlösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Verlassen Sie sich mit Tushu auf die schnelle und professionelle Umsetzung Ihres Online-Auftritts. Preiswert, aus der Region, für die Region. Mehr dazu auf tushu.de, das heißt tushu.de. Ja, das war es jetzt auch schon. Und jetzt können wir tief einsteigen, ich nenne es mal in die Provinz. Ich dürfte es sagen, weil ich selber aus der Provinz komme, aus der westmittelfränkischen Provinz.
Da hat Roger Willemsen übrigens mal einen schönen Satz gesagt, Provinz ist da, wo keiner hin will, aber fast alle wohnen. Also den ersten Teil des Satzes würde ich nicht unterschreiben, weil sie völlig unterschätzt ist und auch, glaube ich, das inzwischen erkannt ist. Aber der zweite ist auf jeden Fall richtig.
Absolut. Ja, und dann reden wir darüber. Und zwar Eklaufstein, Sie haben es gerade selber gesagt, 2100 Einwohner und wahrscheinlich so die klassischen Probleme, die so eine kleinere Kommune hat. Sie sind ein Erholungsort, also das heißt auch ein bisschen vom Tourismus geprägt.
Ja.
Und ja, wie schaut es denn in Eklaufstein dann so aus mit dem Tourismus, mit den Dingen, die man braucht, um guten Tourismus zu betreiben? Ich fange vielleicht gleich noch einen Satz, schiebe noch hinten nach, Ihre Tourismus Fachfrau hat ja, die jetzt geht, hat ja mit ihrer Aussage, dass die Fränkische Schweiz zu billig ist und das Bier zu billig, der Schweinebraten zu billig, hat sie ja hohe Wellen geschlagen. Wie sehen Sie denn das? Wie schaut sein Eklaufstein aus?
Ich bin, was das angeht, zu billig, ganz bei der Meinung von der Sandra Schneider. Die Fränkische Schweiz muss aufpassen, nicht in das Genre Billigtourismus zu verfallen. Sie muss günstig sein, sie muss preiswert sein, um attraktiv auf dem Markt bestehen zu können, aber sie darf keinesfalls billig sein. Da würde man auch das falsche Klientel anziehen, beziehungsweise auch den Negativruf begründen. Preiswert und günstig, das ist das Richtige, allerdings nicht billig.
Und das können Sie in Eklaufstein anbieten?
Preiswert definitiv, mit billig hat ja schon negative Attribute, das Wort an sich. Die Geiz ist geil Mentalität, glaube ich, die Ära ist vorbei. Wir haben noch einige Gasthöfe haarscharf dran vorbeigegangen, dass ein renommierter Gasthof dauerhaft geschlossen bleibt. Der hat sich jetzt aber wieder auf neue, junge Beine gestellt mit einem neuen Konzept und ist sehr erfolgreich am Markt wieder tätig.
Sie meinen die Post in Eklaufstein, kann man ja durchaus nennen. Ist jetzt keine Schleichwerbung, weil es ist ja in dem Sinne das einzige Restaurant jetzt und Hotelbetrieb in Eklaufstein. Eklaufstein war ja früher so ein Hotspot des Tourismus. Und dann kam diese Phase, wo Sie plötzlich sich als Bürgermeister vor der Lage gesehen haben, es gibt womöglich überhaupt nichts mehr außer einem Café, was wir nicht verschweigen wollen. Wie kam man da wieder raus? Was kann man da als Bürgermeister einer 2100 Einwohner Gemeinde machen?
Es gibt in den Ortsteilen schon noch die Dorfgasthäuser, beziehungsweise auch in einem ganz, ganz kleinen Ortsteil in Schledenmühle ein gut gehendes Restaurant mit Übernachtungsmöglichkeiten. Aber im Hauptort Ecklerstein selbst ist das Gasthof Post natürlich das Flaggschiff des Tourismus im Truppachtal jahrzehntelang gewesen. Die Einflussmöglichkeiten der öffentlichen Hand sind da überschaubar. Man kann nur animieren, man kann motivieren, man kann auch die eigenen Bürger aufrufen, die Angebote der Gastronomie wahrzunehmen. Letztendlich, wenn man es neutral betrachtet, jeder geförderte Sportheimbau, jedes Mehrzweckhaus einer Kommune ist ein Sargnagel für die Gastronomie.
Aber da kommt ja der Bürgermeister ganz schnell in die Bredouille, weil der tritt ja dann beim Sportverein auch auf und hält eine Rede und ist vielleicht Mitglied und hat da gute Freunde. Und da macht man sich ja keine Freunde, vielleicht etwas Typisches für ihren Job.
Ich glaube, ein Bürgermeister, der nur populär und beliebt sein möchte, hat seinen Job, seine Aufgabe verfehlt. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Everybody's Darling, Everybody's Depp, oft zitiert dieser Ausspruch. Die Leute schätzen es, wenn man ehrlich ist. Auch wenn es eine negative Botschaft ist, aber am Ende des Tages bewährt sich die Ehrlichkeit und die Authentizität. Auch wenn es im ersten Moment wehtut, wenn man jemanden auf die Füße tritt. Es gibt da einen Begriff der politischen Erosion. Das heißt, mit jedem Tag, den man länger im Amt ist, steigt die Anzahl derer, denen man mal negative Botschaften überbringen musste oder auf die Füße treten musste. Und die Merkfähigkeit bei solchen Dingen ist ja bei uns Franken besonders gut ausgeprägt.
Aber es scheint bei Ihnen zumindest keine, wie soll man sagen, tiefergehenden Spuren zu hinterlassen. Sie sind 2008 zum ersten Mal gewählt worden. Und vielleicht noch den Satz dazu, kann man ja auch nachlesen, Ihr Vorgänger, der war ganze, jetzt muss ich selber nachgucken, 34 Jahre Bürgermeister in Ecklerstein. Bei Ihnen wird es jetzt die dritte Periode und da muss man jetzt kein Prophet sein, dass Sie auch dieses Mal wiedergewählt werden, wahrscheinlich, weil Sie der einzige Kandidat sind. Das heißt, so viel verkehrt gemacht haben Sie dann in diesen, zumindest jetzt mal ersten Jahren und jetzt in der dritten Periode, wird man sehen, aber haben Sie jetzt erstmal nicht mal so viel verkehrt gemacht?
Ganz kurz, mein Vorgänger war 32, aber ich glaube, anhand dieser Anzahl an Jahren, an Amtsjahren, spielen die 2 Jahre keine Rolle. 76 bis 2008, 32 Jahre war der Christian Mayer Bürgermeister in Ecklerstein. Ich habe 2008 seine Nachfolge antreten dürfen und wie Sie sagten, jetzt stehe ich vor der zweiten Wiederwahl. Die Tatsache, dass ich keinen Gegenkandidaten, keine Gegenkandidatin erhalten habe, lässt sich in verschiedene Richtungen deuten. Zum einen natürlich, dass man vielleicht nicht ganz alles falsch gemacht hat, dass die Bürger doch im Großen und Ganzen zufrieden sind, so wie man seine Aufgabe macht. Zum anderen gibt es natürlich auch eine gewisse Verdrossenheit. Es gibt genügend Kommunen in Deutschland, die keinen Kandidaten finden, weil sich ganz klar, die Aufgabe eines Bürgermeisters ist nicht tagtäglich vergnügungssteuerpflichtig.
Das heißt, Sie machen es aber trotzdem immer noch gern?
Ja.
Das war ich habe jetzt kurz überlegt.
Hauch zu viel überlegt. Ich habe überlegt, wie ich es formuliere. Ich wollte sagen, eine Aufgabe, die man nicht mehr mit Freude macht, die ist nicht mehr von Erfolg gekrönt, dann schafft man die mannigfaltigen Aufgaben auch nicht mehr, wenn man nicht mit Freude dabei ist. Man lernt mit der Zeit auch, oder ich lerne auch mit der Zeit, bescheiden zu sein oder bescheiden zu werden. Typische fränkische Eigenschaft, nicht geschimpft, ist schon klug genug. Und wenn man dann abends aus dem Rathaus rausgeht und es läuft einem ein Bürger über den Weg und das sagt, Mensch, wenn ich dich gerade sehe, das neulich hat mir gefallen. Und sei es noch so eine Banalität, das kann den ganzen Verdruss, der sich manchmal tagsüber aufgebaut hat, wieder egalisieren und dann sagt man, jawohl, hast es doch richtig gemacht, auch wenn es erstmal auch aus eigener Perspektive den anderen Anschein hatte, als dass es erfolgreich war.
Jetzt wollen wir mal gucken, Sie sind 49 Jahre alt, ich hoffe, diese Zahl stimmt dann
ja.
Zumindest präzise. Das heißt, Sie waren relativ jung, als Sie das erste Mal angetreten sind. das ist ja so ein, das ist ein richtiger Einschnitt ins Leben. Das ist eine Entscheidung, die macht man sich sicherlich auch nicht. Haben Sie gewusst, was da auf Sie zukommt? Oder war das eher sowas, dass man gesagt hat, ich will in diesem Ort, ich habe Ideen und ich will was bewegen, aha, und es geht eben nur an der Spitze dieses Gemeinderats?
Ich war in der letzten Amtsperiode vom Christian Mayer von 2002 bis 2008 war ich zweiter Bürgermeister. Hatte somit 6 Jahre Zeit, mir zu überlegen, ob es das Richtige ist, ob ich antreten möchte. Auf der einen Seite gab es da Zeitfenster, wo ich auch dachte, Mensch, weshalb sollst du dich um Dinge kümmern, die dich eigentlich überhaupt nichts angehen? Auf der anderen Seite aber natürlich, die haben dann überwogen, jawohl, das musst du machen, das musst du versuchen, du möchtest es angehen, und ich habe es bis heute auch nicht bereut. Ich glaube, ich hätte es andersrum bereut. Ich hatte damals einen relativ krisensicheren Job.
Was waren Sie?
Ich war Polizeibeamter beim Bundeskriminalamt.
Aha.
Schon in der Eigenschaft eines Beamten auf Lebenszeit, von daher Ausdruck krisensicher, und die Aufgaben der Polizei werden auch die nächsten 100 Jahre nicht weniger werden. Ich glaube, ich hätte es eher bereut, es nicht wenigstens versucht zu haben.
Darf ich noch eine indiskrete Nachfrage stellen, weil wenn jemand Beamter auf Lebenszeit, Bundeskriminalamt, das ist wirklich nicht ohne. Was verdient man als Bürgermeister in einer Kommune mit 2100 Einwohnern?
Verdienen würde man viel, bekommen tut man zu wenig.
Sind Sie in Egerstein hauptamtlich oder ehrenamtlich?
Ich bin hauptamtlicher, das war die Entscheidung, ist 2005 gefallen, mein Vorgänger war noch ehrenamtlich. 2005 hat dann der Gemeinderat entschieden, der oder die nächste Bürgermeisterin soll aufgrund der Aufgabenfülle hauptamtlich sein, gleichzeitig aber auch mit der Voraussetzung, er oder sie muss in der Verwaltung mit, ja, nicht nur anwesend sein, sondern auch mitarbeiten und Vorgänge auch mitbearbeiten. Es war auch jetzt nach den 12 Amtsjahren die richtige Entscheidung, die damals getroffen wurde. Zum einen natürlich die Aufgabenfülle, und der originäre Arbeitgeber verlangt natürlich auch 100% Arbeitsleistung und macht nicht mehr alle Sperenzchen mit, wenn man ständig frei haben müsste oder sich freistellen lassen müsste aufgrund anderweitiger ehrenamtlicher Tätigkeiten. Und das Zweite ist, durch die Hauptamtlichkeit ist man natürlich in vielen Verwaltungsabläufen, in den Vorgängen viel, viel tiefer drin. Man kann sich viel besser einbohren und ist nicht nur auf das Fachwissen der Verwaltung angewiesen. Was natürlich unabdingbar ist. Mitarbeiter sind mit das wichtigste Gut, das man hat in jedem, so ist es auch in einer Kommunalverwaltung. Aber wenn man selbst tagtäglich damit betraut ist, dann kann man sich tiefer reinwühlen.
Ist es so ein bisschen ein Trend, dass man sagt, auch kleinere Gemeinden mit der Ehrenamtlichkeit, das geht so nicht weiter? In den Nürnberger Nachrichten ist heute eine ganze Seite dazu, diesem Thema Ehrenamtlichkeit, Hauptamtlichkeit. Ist es eine Entwicklung, die eigentlich unabdingbar ist, dass man auch sagt, in einer 2100-Gemeinde, so geht es nicht, so nebenbei?
Ich glaube, das ist abhängig von den Aufgaben, die jeweils einzelne Kommune hat. Es lässt sich nicht pauschal sagen, bei 1000, bei 2000, bei 3000 Einwohnern ist die Grenze. Wie eingangs schon erwähnt, wir haben unsere 2200 oder 2100 Bürger verteilen sich auf 16 Ortsteile. Wir haben 3 Wasserversorgungen in kommunaler Hand. Wir betreiben das Freibad. Wir haben eine eigene Stromversorgung in kommunaler Hand. Kindergarten ist in kommunaler Hand, nicht in freier oder kirchlicher Trägerschaft. Somit hat auch in so einer kleinen Kommune wie Egloffstein der Bürgermeister letztendlich eine Personalverantwortung auch für um die 52, 53 Mitarbeitende. Ich denke, diese Verantwortung lässt sich nur hauptamtlich lösen. Mag in anderen Fällen, die vielleicht die gleiche Einwohnerzahl haben, aber viele Aufgaben outgesourced oder übertragen haben an Zweckverbände oder andere Aufgabenträger oder die Kinderbetreuung in kirchlicher Trägerschaft ist, mag das anders aussehen. Der allgemeine Trend, würde ich Ihnen aber zustimmen, geht Richtung Hauptamtlichkeit.
Wenn man auf der Webseite schaut, also das ist auch ein bisschen so eine Art Tätigkeitsnachweis, ist es mir zumindest vorgekommen. Sie haben dort stehen die Aufgaben des Bürgermeisters, und dann steht noch extra dazu, dass es ein Auszug ist. Und da habe ich 21 Spiegelstriche entdeckt. Und dann gibt es aber noch zusätzlich die ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und auch da steht, dass es nur ein Auszug ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten ist. Und da kommen 30 Spiegelstriche. Ist das nicht eher abschreckend für jemanden, der sich überlegt, in die Kommunalpolitik oder in dieses, in diese ehrenamtliche Arbeit beginnt, sag ich mal, als Gemeinderat oder als Stadtrat und dann als Bürgermeister, also da fürchtet man sich doch normalerweise davor.
Also unter der, aus dieser Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen.
Aber es hat geklappt, sie haben kein Gegenteil mehr.
Das ist ein Schutzmann,
also, hat mich super geklappt. Könnte.
So habe ich es noch gar nicht gesehen. Die originären Aufgaben mit den 21 Spiegelstrichen, das sind die in den einschlägigen Gesetzen verankert sind, beziehungsweise die sich durch Zusammenarbeit in Zweckverbänden, Schulverbänden und so weiter ergeben. Und die ehrenamtlichen Tätigkeiten, wie der beste Name sagt, die fußen auf freiwilligen Tätigkeiten, weil es auch Themen sind, die mich selbst persönlich interessieren und zum anderen natürlich auch der Aufgabe als Bürgermeister dienen. Ich glaube, ohne ein gewisses Netzwerk ist jeder verloren in dieser Aufgabe. Das gilt sowohl für örtliche Strukturen als auch für überörtliche oder landesweite Strukturen. Tut eine gewisse Vernetzung oder nicht, tut nicht gut, aber sie schadet zumindest der Aufgabe als Bürgermeister nicht.
Und da die Nachfrage noch, Familie, hat man da Zeit dafür?
Wenig und wir haben eine Regel getroffen, dass wir uns wirklich unsere Terminkalender gegenseitig austauschen und dann auch schon bewusst festlegen, Achtung, in 4 Wochen an diesem Abend halten wir uns frei für uns. Dann funktioniert es einigermaßen. Wenn man sagt, na, wenn wir mal Zeit haben, könnten wir mal dieses oder jenes machen, dann funktioniert es sowieso nicht. Sondern man muss wirklich auch einen privaten Terminkalender führen, um sich Freiräume schaffen zu können.
Mhm. Ihre Frau ist selbst im Beruf eingebunden. Ja. Was macht die, wenn man fangen darf?
Das ist meine Lebensgefährtin, nicht meine Ehefrau.
Ja.
Sie ist Sozialpädagogin, ist beim Diakonischen Werk Bamberg Forchheim. Macht da verschiedene Aufgaben. Zum Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015/16 hat sie die Asylsozialbetreuung übernommen, mittlerweile in der Migrationsberatung für, wie der Name sagt, für Migranten im ganzen Landkreis tätig und neuerdings auch ein Quartiersmanagement in einer kleineren Kommune in Wiesenthal übernommen. Fußt auf verschiedene Säulen. Zum einen die Kommune, der Markt Wiesenthal, zum anderen das Diakonische Werk, als auch die dort ansässigen Kirchengemeinden tragen dieses Projekt.
Aber das ist ja ganz interessant, auch da kriegen Sie einen Input, gerade bei diesem mehr als heiklen Thema, auch im ländlichen Raum, da diskutieren Sie doch sicherlich, ne? Weil damit werden Sie auch konfrontiert.
Selbstverständlich redet man da auch über im privaten Umfeld auch über solche Themen. Gleichwohl habe ich auch gelernt, es tut manchmal ganz gut, auch mal am Küchentisch abzuschalten und über die Geschmacksrichtung des Abendessens zu diskutieren oder ob der Wein die richtige Temperatur hat oder das Seidler Bier. Ansonsten kommt man nämlich aus diesem Hamsterrad überhaupt nicht mehr raus und man verfällt nur noch in die Tätigkeit.
Weil wir gerade das Thema Migration hatten, heute Morgen werden wir in den Nürnberger Nachrichten groß was drin zu Hate Speech, zu Anfeindungen, das ist ein Thema, was wir auch schon oft auf Nordbayern.de auch aufgegriffen haben. Wie ist es in einer kleineren Gemeinde, man spricht immer von einer ländlichen Idylle, werden Sie auch konfrontiert mit Kommentaren? Im Netz sind Sie aktiv in sozialen Netzwerken. Spüren Sie das auch, die Veränderungen am gesellschaftlichen Klima?
Ich bin aktiv in sozialen Netzwerken, allerdings nicht vorrangig in der Funktion Bürgermeister, sondern eher als Privatperson Stefan Förtsch. Man merkt eine gewisse Verrohung der Sprache. Das macht auch auf dem Land nicht halt. Der früher etwas barsche Ton an den Stammtischen, der aber nicht so gemeint war, sondern eher die urtypische fränkische Herzlichkeit zum Ausdruck brachte, der hat sich verändert in wirklich bösartige, hässliche Ausdrücke. Unmittelbar gegen die Funktion Bürgermeister oder gegen meine Person, beziehungsweise gegen Beschäftigte des Marktes Ecklaustein haben wir vereinzelt Fälle. Ich sage mal, als Bürgermeister muss man das auch bis zu einem gewissen Grad aushalten können, wo ich null Toleranz habe, ist, wenn Beschäftigte der Verwaltung angegangen werden. Oh. Also das geht überhaupt nicht. Der Kopf oben drüber, der Bürgermeister, wie gesagt, muss das bis zu einem gewissen Grad aushalten. Ich weiß auch nicht, ob härtere Strafen das richtige Mittel dabei sind. Ich glaube, da sollte man eher die Ursache angehen. Weshalb findet in der Gesellschaft diese Verrohung statt? Weshalb?
Aber ist das nicht ein Stück weit einfach die Anonymität, die diese Menschen schützt, die jetzt auf Bürgermeister, auf Politiker losgehen, weil sie eigentlich wenig Angst haben müssen, dass sie dass es sanktioniert wird, sondern sie werden, sie können ihre Meinung frei kundtun. Das ist ja häufig bei solchen Leuten dann auch noch der Hinweis darauf, dass die Meinungsfreiheit ja herrschen würde. Das heißt aber noch lange nicht, dass man eben so ausfällig werden muss, wie das ja zum Teil stattfindet. Oder ist es wirklich Drohbriefe, Drohmails oder ähnliche Beschimpfungen sind? Also wie wollen Sie das in den Griff bekommen? Haben Sie da den Ansatz oder ist es eher so, dass Sie sagen, bei mir in der Gemeinde, dadurch, dass ich eigentlich immer greifbar bin, ich bin anfassbar, ich gehe zu den Versammlungen, die Leute haben genug Gelegenheit, sich mit mir auszutauschen, zu diskutieren, ja, sogar zu streiten. Mhm.
Wenn Schriftstücke mit hässlichem Inhalt auftauchen, dann sind es tatsächlich haptische Briefe, ohne Absender, anonyme Briefe. E-Mails beziehungsweise Telefonate, wo ein Gegenüber noch nicht in der absoluten Anonymität der digitalen Medien verschwinden kann, kommen ganz, ganz selten vor. Und ich glaube schon, dass es als Bürgermeister auf einem Dorf noch etwas anderes ist als in der Anonymität einer Großstadt, einer Metropole. Unsere Bürger kannten mich auch schon als Person Stefan Förtsch, bevor ich dieses Amt übernommen habe. Ich glaube, da ist nochmal ein gewisser Unterschied vorhanden. Natürlich auch die Präsenz mag davor, ja, schützen ist eigentlich der falsche Ausdruck, bewahren. Meine Telefonnummer, meine private oder unsere private Telefonnummer steht im Telefonbuch. Mhm. Jeder weiß, wo wir wohnen, wo wir leben. Man ist wirklich rund um die Uhr erreichbar, was teilweise natürlich auch missbraucht wird. In der Wahrnehmung ist der Bürgermeister erstmal für alles zuständig, egal was gerade in den Lebensphasen der Bürger vorkommt.
Also das heißt, Sie werden auch wirklich mal nachts angerufen oder zu später Stunde, weil irgendeine Kleinigkeit nicht funktioniert oder jemand sich über das Schlagloch auslassen möchte?
Das kommt selbstverständlich vor. Man hatten erst gestern aktuell einen Fall, ist in einem Ortsteil der Druck in der Wasserversorgung in den späten Abendstunden abgefallen, was eine Folge eine indirekte Folge dieses Sturmtiefs Sabine war. Die automatischen Alarmierungsmeldungen haben nicht mehr funktioniert, da die Antenne auf diesem Pumpengebäude defekt war. Hm. Somit merkten es die Bürger, die in dem Moment die Kunden, Wasserkunden, dass da ein Druckabfall vorliegt. Die rufen natürlich dann, das war gegen 22 Uhr gestern Abend, die rufen selbstverständlich beim Bürgermeister zu Hause an. Man kann es ihnen auch nicht verübeln, sondern sie merken, Achtung, da passt was nicht.
Wen rufe ich an? Den Bürgermeister.
Natürlich. Der kann uns da helfen. Ich sag mal so, und ich weise ihn auf den Missstand hin. Das waren keine bösartigen Anrufe, sondern haben Sie schon bemerkt, irgendwas stimmt mit der Wasserversorgung nicht, sondern das war eher eine Hilfestellung. Wie gesagt, man darf das den Anrufer nicht verübeln.
Haben Sie den Druck wieder erhöhen können?
Ja.
In der Wasserleitung.
Wir haben.
Ich finde es ein spannendes Thema, weil ich ja selber in der Kommunalpolitik aktiv bin und es sind jetzt drei Punkte angesprochen worden, die für mich relativ ungewöhnlich sind. Sie haben eine eigene Wasserversorgung, haben viele Kommunen, ja, aus der Stadt, aus der ich komme, auch. Wir haben die eingestellt und haben uns im Fernwasser angeschlossen. Also eigene Wasserversorgung bedeutet ja relativ große Verantwortung, relativ große Fürsorgepflicht, Dinge, die man jetzt tun muss, Gesetzesvorlagen, die verschärft und sind Nitratbelastung, bla bla bla, brauche ich Ihnen nicht erzählen. Warum machen Sie das noch? Dann haben Sie was gesagt zur Energieversorgung. Mhm. da gehen sie scheinbar auch eigene Wege, würde mich auch interessieren. Und das Dritte, einen städtischen Kindergarten. Auch ungewöhnlich, weil aber hier haben sich ja viele Kommunen aus der Verpflichtung rausgezogen. Das ist eine städtische Verpflichtung oder eine kommunale Verpflichtung und man übergibt es aber gerne ja kirchlichen Trägern oder Verbänden, die das dann übernehmen und dafür die Kosten erstattet bekommen. Warum machen Sie das alles selbst?
Wir haben in Ecklerstein eine ungeschriebene Regel oder eine ungeschriebene Vereinbarung, was wir selbst erledigen können, machen wir auch selbst und möchten uns da nicht in Abhängigkeit von anderen begeben. Wasserversorgungen haben wir 3 Stück an der Zahl, die momentan noch technisch voneinander unabhängig sind, die wir jetzt aber im Laufe dieses Jahres zur Erhöhung der Versorgungssicherheit mit Verbundleitungen verbinden werden. Das ist natürlich eine ganz, ganz verantwortungsvolle Aufgabe. Das ist unser wichtigstes Lebensmittel, das wir überhaupt nicht schätzen, wie wertvoll eigentlich frisches, reines Wasser ist, das wir rund um die Uhr aus unseren Hähnen verbrauchen können, teilweise auch verschwenden. Ist tatsächlich so. Es ist aber auch im Bewusstsein der Bürger ein hohes Gut, das eigene Wasser zu haben. Es gab auch bei uns schon vor 15, 20 Jahren Diskussionen über Anschluss an eine Fernwasserversorgung. Brach ein Sturm der Entrüstung auch unter den Bürgern los. Wir haben unsere eigenen Quellen, unsere eigenen Versorgungen aufrechterhalten, mussten da natürlich auch gewaltig investieren in Filteranlagen. Teilweise haben wir auch UV-Anlagen nachgeschaltet, also sprich, wir bestrahlen das Wasser mit ultravioletten Strahlen zur letztendlichen Keimabtötung, die im Bedarfsfalle zugeschaltet werden. Wir möchten sie aber auch zukünftig weiterhin erhalten. Das ist auch ein Konsens unter allen vertretenen Listen im Gemeinderat, dass wir die Wasserversorgung in eigener kommunaler Hand behalten möchten.
Ist ja in der Fränkischen auch ein sehr emotionales Thema, ein historisches Thema. Ne? Also Karstgegend auf der Höhe, wo man noch Wasser in Bütten teilweise hochgetragen hat. Also ist schon ein ganz historisches, emotional besetztes Thema, ne? Wasserversorgung. Das erlebt man in vielen Gemeinden.
Das zweite Thema, das Sie angesprochen haben, Energieversorgung. Wir haben ein Mini-Ortsnetz. Im Hauptort Ecklerstein betreiben wir die Stromversorgung selbst, sind umgeben von einem relativ großen, landesweit auftretenden Anbieter, Netzbetreiber.
Mit drei Buchstaben.
Das ist der Lieferant. Der Netzbetreiber ist mittlerweile, hat einen anderen Namen, entstand aber aus dem Lieferanten mit 3 Buchstaben. Das ist ein Überbleibsel, dass die Trends der 60er und 70er Jahre überlebt hat. Ursprünglich waren es die Kommunen und die öffentliche Hand, die Stromversorgung in Franken aufgebaut hat. Dann kam die Welle der Privatisierungen, ursprünglich auch noch unter wohlklingenden Namen wie Überlandwerk. Das hatte noch so einen gewissen öffentlichen Touch, bis es später Konzerne wurden. Ecklerstein ging diese Welle nicht mit und hat sich das Stromnetz selbst behalten. Was mittlerweile aber aufgrund der Liberalisierung am Strommarkt beziehungsweise auch der Regulierungswut unserer deutschen, ich weiß es gar nicht, ob die Behörden schuld sind, ich glaube auch die Gesellschaft hat sie ganz gerne geregelt, bis in die letzte Nachkommastelle eine Mammutaufgabe ist, mit einer, müssen wir uns auch externer Dienstleister bedienen, eine Gewinnmarge ist da nicht vorhanden, sondern das ist eigentlich auch, es ist unseres, es ist ein Solidaritätsgedanke in der Gesellschaft vorhanden. Jawohl, es also ist unser Stromnetz.
Für das eigene Selbstbewusstsein der Ecklerfsteiner ist es wichtig, dass man diese Stromversorgung noch hat.
Und ich kann Sie anrufen, wenn die Laterne kaputt ist in der Hauptstraße.
Genau.
Wenn der Strom ausfällt.
Wenn der Strom
sowieso
ausfällt.
Wenn die Laterne kaputt ist. Sowieso. Strom weg, Wasser weg, immer Wasser Bürgermeister weg. Anrufen. Und wenn die Kinder nicht mehr in den Kindergarten können, dann Bürgermeister anrufen. Warum auch noch städtischer Kindergarten?
Ecklerfstein ist auch historisch bedingt eigentlich. Ecklerfstein war bei der vorletzten Jahrhundertwende eine der ersten Orte, die damals eine Kinderbewahranstalt, so schimpfte er sich damals, hatte. war bedingt durch den Stammsitz derer von und zu Ecklerstein, die nach wie vor eine enge Verbindung mit der politischen Gemeinde haben. Und dann hat diese Aufgabe irgendwann die Gemeinde übernommen, der Markt Ecklerstein. Ist sehr erfolgreich. Wir haben da sehr guten Zuspruch in der kommunalen Kindertagesstätte, betreuen da Kinder bis zum 10., 11. Lebensjahr. Sprich auch in Ecklerstein gibt es keine Ganztagsschule, sondern wir haben das System des Hortes. Die Grundschulkinder gehen nach Unterrichtsende zurück in die Örtlichkeit der Kindertagesstätte, in das Gebäude der Kindertagesstätte, werden dort verpflegt, erhalten Mittagsessen und nachmittags dann eine professionelle Hausaufgabenbetreuung, Hausaufgabenhilfe. Aber unter dem Instrument des Hortes und nicht der Ganztagsschule. Der Hort ist in meinen Augen sehr flexibel aufgestellt. Stichwort Betreuung während der Ferienzeiten, vor der Schule bereits. Wir haben um 7 Uhr geöffnet den Hort. Bis Unterrichtsbeginn sind die Kinder da. Das kann die Ganztagsschule nicht ohne weiteres darstellen. Deswegen eben das System des Hortes. Und auch auch ein Kindergarten eine Betreuung von Grundschulkindern beziehungsweise auch von Vorschulkindern oder Kleinstkindern ist natürlich auch ein maßgeblicher Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Beide Elternteile berufstätig in der Regel. Jetzt sind in Ecklerstein nicht die große Masse an Arbeitsplätzen vorhanden, sondern unsere Berufstätigen pendeln in den Verdichtungsraum. Nürnberg, Fürth, Erlangen, beziehungsweise auch in die andere Richtung. Man denkt immer vermeintlich, Ecklerstein liegt ganz weit draußen, liegt aber geografisch genau im Zentrum zwischen Nürnberg, Bamberg und Bayreuth. In diesem Städtedreieck genau in der Mitte.
Selbstbewusstsein ist auch beim Bürgermeister
aus. Das sagt immer jeder Bürgermeister. Eigentlich liegen wir im Zentrum, wir müssen nur die Karte ein bisschen drehen.
Das fällt mir auf bei der Fränkischen Schweiz. In der Fränkischen Schweiz gibt es entweder Tore oder Herzen.
Das stimmt.
Das Tor zur Fränkischen Schweiz oder das Herz.
Es gibt mehrere Tore, ja. Das stimmt. Also, aber man muss auch sagen, Ihre Kindertagesstätte, das muss man sozusagen, wer sich für Architektur interessiert, kann da mal vorbeischauen. Das ist ein wunderbarer Bau am Hang gelegen, also ein ganz ungewöhnliches Gebäude und sehr gelungen, wie ich finde, jetzt rein optisch.
Ist das noch das Gebäude aus der Kinder?
Nein, nicht mehr die Kinderbewahrungsstätte.
Nein, wäre auch ein schönes historisches Gebäude vielleicht.
Das ist ein Bau aus Mitte der 90er Jahre. Für die damalige Zeit sehr mutige Architektur, allerdings Kubusform.
Sehr mutig, ja.
Geöffnet auch Richtung Talseite, aufmachen mit raumhohen Fenstern, mit viel Tageslicht, mit Blick in die Natur, was auch unser höchstes Kapital in der Fränkischen Schweiz ist. Aber auch nach 25 Jahren seines Bestehens in diesem Gebäude polarisiertes Gebäude nach wie vor.
Naja, hat man auch was zu diskutieren, auch nicht verkehrt. Ne?
Über Architektur lässt sich trefflich streiten.
Absolut. Also ich bin bei der Pro-Seite. Ich finde es sehr gelungen.
Da sind wir beieinander, Herr
Körfke. Und en passant, Sie haben nicht nur eine Kita, Sie haben auch eine Schule.
Ja, also das ist schon Ecklerstein, kann bestens Werbung
wichtig machen. Wie wichtig ist das als Standortfaktor? Weil Sie gesagt haben, es gibt viele Pendler. Also das heißt, man muss sich ja sehr bewusst entscheiden, ich möchte in Ecklerstein wohnen. Man zieht da nicht hin, weil ich arbeite da, ich muss da hin, sondern ich schätze diese Umgebung. Oder also wer sind die bei Ihnen neu bauen, eine Familie gründen?
Wir machen da eine Beobachtung, dass Studierende oder Schulabgänger natürlich erstmal wegziehen in die Verdichtungsräume, wo sie beruflichen Erfolg haben, wo sie an der Karriere arbeiten können. Halte ich auch für gut, weitet ja auch den Horizont, wenn man mal rauskommt. Und in einer gewissen Phase des Lebens, wenn sich die Werte etwas verschieben, wenn man an Familiengründung und so weiter denkt, dann kommen diese jungen Familien wieder auf den Wert eines ländlichen Lebens, auf die Idylle möchte ich nicht sagen, das ist auch nicht, das Leben spielt nicht anders als in den Verdichtungsräumen, aber da setzt wirklich eine Werteverschiebung ein und dann kommen die jungen Familien wieder zurück und da ist natürlich ein gutes Angebot der Kinderbetreuung, natürlich auch Netzanbindung, Internetanbindung für eventuelle Homeoffice-Arbeitsplätze, vorhin haben wir über Dockingstations gesprochen bei Ihnen im Haus, ist da unabdingbar. Also das ist mit ein Standortfaktor. Ja. Vor einigen Jahren hatten wir die Anfragen nach Grundstücken. Es war gar nicht so sehr der Preis die erste Frage, sondern die erste Frage war, wie ist die Internetverbindung bei euch? Wie ist die Möglichkeit zur Unterbringung unserer Kinder? Und die dritte Frage war der Preis nach Bauland. Mhm. Sprich, es ist monetäre, das günstige für Bauland ist nicht das Hauptargument, sondern wirklich die andere Fakten, Breitbandanbindung, Kinderbetreuung.
Wie schaut es aus mit dem Internet bei Ihnen?
Sehr gut, ohne jetzt schon wieder zu sehr die Werbetrommel rühren zu wollen.
Na gut, das reicht uns dann.
Wir müssen jetzt aufpassen, dass nicht die ganzen Nürnberger, die uns zuhören, auf einmal jetzt anfangen, nach Eckloffstein zu
ziehen. Ja, so viele Bauplätze, Sie haben jetzt nicht aggressiv Bauland ausgewiesen.
Nein, andere, ne? Also nein, haben wir nicht.
Also jedenfalls sehe ich keine großen.
Ja. Kurz zurück zur Internet, zur Breitbandanbindung. Das ist natürlich eine Aufgabe, deren Anforderungen sich wahnsinnig schnell entwickeln. Und noch dazu ist die Aufgabe den Kommunen auf die Füße gefallen, ohne dass sie sich dafür beworben haben. Wir haben es angenommen, wir haben es gelöst, weil wir natürlich auch einen gewissen Druck verspürten, diese Aufgabe lösen zu müssen, haben uns mit den Nachbarkommunen Obertruppach und Gößweinstein damals zusammengetan und haben dann als erste Region eigentlich im Landkreis Forchheim zumindest mal 50 Mbit sicherstellen können. Den zukünftigen Ansprüchen werden 50 Mbit natürlich nicht mehr reichen, ist ganz klar. Da wird der Weg Richtung Glasfaser ins Haus gehen. Ich habe es damals, das war vor 5 Jahren, 6 Jahren dürfte es gewesen sein mit den 50 Mbit, eigentlich so begründet, auch vor 100 Jahren kam die Elektrizität aufs Land, vor 80 Jahren wurden die Fernstraßen und die Autobahnen gebaut, vor 50 Jahren die Kanalisation, und die Aufgabe unserer Generation ist es halt, die Breitbandverbindung sicherzustellen. Ist uns bisher ganz gut gelungen, aber wie gesagt, dann stetig wachsender Prozess, der da stattfindet. Wir wissen auch nicht, ob in 10 Jahren wirklich kabelgebunden das Nonplusultra ist oder ob es nicht Funklösungen bis dahin gibt für den ländlichen Raum, wo man halt relativ lange gräbt, bis man wieder einen Anschlussnehmer findet. Okay. Zweite Thema noch, ja. Bauplätze, die haben Sie angesprochen. Wir haben einige kleinere Baugebiete ausgewiesen, immer in der Größe, damit auch die Sozialstruktur einer Ortschaft, die Neubürger, ist in Eckloffstein ein geflügelter Begriff, die Zuzüge auch auffangen kann in der Sozialstruktur. Mhm. Ist in meinen Augen auch der richtige Weg. Es wäre falsch, reine Schlaf- oder Wohnghettos in der Peripherie der Ortschaften entwickeln zu lassen, die dann nicht in der Sozialstruktur eines Dorfes aufgefangen werden können, beziehungsweise die dann in einer Welle, die sie über mehrere Jahre beobachten können. Zunächst ist der Platz nach Kinderbetreuung ganz groß, dann Schulbetreuung, bis in einer halben Generation braucht man dann Seniorenheime, weil natürlich diese Wohngebiete mitaltern von der Altersstruktur.
Verknappung von Wohnraum, da habe ich schon noch die Nachfrage, wie kriegen Sie das denn hin? Weil wenn jetzt, sage ich mal, 20 Bauwerber vor der Tür stehen und die kommen aber alle nicht aus Eckloffstein, und Sie haben 2 aus Eckloffstein, die, oder aus Ihren Ortsteilen, die dort bauen möchten, wie regeln Sie das?
Wir haben Gott sei Dank noch nicht den ganz, ganz großen Druck auf den Immobilienmarkt. Noch dazu haben wir eine ganz, ganz hohe Eigenheimquote in Eckloffstein, sprich die Wohnimmobilien sind im Privateigentum selten vermietet, auch im Eigentum von Familien, die da schon seit mehreren Generationen leben. Das heißt, die Einheimischen haben in der Regel irgendwo noch ein Grundstück, das sich für eine Bebauung für die nächste Generation eignet, vorrätig, die dann auch bebaut werden können. Und die Zuzüge oder Bauwilligen von außerhalb, die können wir über die kleinen Baugebiete größtenteils bedienen. Es gelingt nicht immer, da manchmal natürlich auch schon das Haus in der Vorstellung bis ins letzte Detail durchgeplant ist und dann erst das Grundstück für dieses Haus gesucht wird. Und es tut man sich in der Fränkischen Schweiz aufgrund der Topografie relativ schwer, dann genau das richtig zugeschnittene Grundstück zu finden. Aber den Großteil können wir Gott sei Dank bedienen. Was ich ein bisschen mit Sorge betrachte, ist so, ich nenne es mal den Donut-Effekt. Sprich, die Ortskerne überaltern uns. Da haben wir teilweise auch Leerstände vorhanden. Und in der Peripherie der Ortschaften ergeben sich diese Speckränder. Wenn Sie sich einen Donut vorstellen, in der Mitte ein Loch, außenrum der manchmal fettige Rand. Deswegen der Donut-Effekt.
Tun Sie aktiv was, um so als Kern am Leben zu erhalten, respektive es ist ja häufig so, dass die Gebäudlichkeiten oder die Immobilien, die im inneren Kern sind, auch nicht verkauft werden, weil die Leute keinen Grund sehen, das zu verkaufen, aber gleichzeitig werden sie ja kaum noch bewohnt, vielleicht sind auch welche weggezogen, also man hat so ein bisschen Verfallserscheinungen auch, kann man dem aktiv begegnen oder machen Sie das?
Wir haben im Hauptort Ecklaufstein selbst jetzt ein Sanierungsgebiet aufgelegt, um an Fördermittel der Städtebauförderung, die auch genau dieses Ziel hat, diese Ortskerne vital zu erhalten, unterstützen zu können. Läuft jetzt gerade im Moment an im Innenort Ecklaufstein selbst. Wenn Sie sich die Topografie Ecklaufsteins vorstellen, das klebt ja förmlich an einem steilen Hang. Dementsprechend eng ist es im Innenort. Die Infrastruktureinrichtungen, die dort vorhanden sind, Arztpraxis, Apotheke, Gymnastikpraxis, Physiotherapie, Banken, Bäcker, tragen wie bei einem Mosaik als kleine Bausteine bei. Wenn Sie da einen rausnehmen oder wenn da einer wegbricht, aus welchen Gründen auch immer, hat es unmittelbare Auswirkungen auf die anderen außenrum. Deswegen ist es ein ganz wichtiges Instrument, diese Ortskerne vital zu erhalten. In den 15 Ortsteilen, die sich um Ecklaufstein außenrum gliedern, ist es ein ganz schwieriges, mühsames Geschäft, diese, wie Sie sagten, drohenden Leerstände am Leben zu erhalten. Manchmal findet sich eine Nachfolgeregelung innerhalb der Familie, manchmal findet sich ein Veräußerungswilliger, beziehungsweise wenn es dann mal eine Erbengemeinschaft ist, wenn dieser Fall eingetreten ist, dann geht es meistens etwas einfacher, die Immobilie auf den Markt zu bringen. Man muss da bei den Bürgern auch das Bewusstsein stärken. Achtung, es hat auch seinen Reiz, mitten in einem Ort innen drin zu leben und nicht draußen in der Peripherie.
Aber ein Problem, was nicht nur Ecklaufstein hat, das ist ja durchaus ein Problem des Identitätsverlusts. Also egal, wo man in Franken wandert, sieht man am Ortsrand propere Häuser und einen verfallenden Bauernhof, ich sag mal aus dem 16., 17. Jahrhundert, der zwar den gleichen gehört, aber für den sich keiner mehr interessiert, weil Oma und Opa weggestorben sind. Ist das also etwas, was Sie auch beschäftigt und was durch die Städtebauförderung geregelt werden könnte, die es ja nicht schon immer gibt? Ne? Dieses Problem ist ja nicht sehr früh erkannt worden für Dörfer.
Ich bin da sehr dankbar, dass die Städtebauförderung als auch auf der anderen Seite das Amt für ländliche Entwicklung diese Herausforderungen auch erkannt haben und da jetzt auch beisteuern, beziehungsweise auch die Baugesetzgebung sagt ja auch, Achtung, eure Fläche ist nicht unendlich, passt ein bisschen auf, wenn ihr immer weiter rausgeht in die Peripherie, prüft erstmal eure, liebe Kommunen, ist da der Ansprechpartner, prüft erstmal eure Innenorte, ob ihr da nicht nachverdichten könnt, beziehungsweise die klassischen Baulücken, die es natürlich überall gibt, ob man die nicht heben kann. Es beschäftigt mich natürlich auch, wir haben in Ecklaufstein in unseren Ortsteilen natürlich auch den Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert, der ja, vor sich hin verfällt. Diese Beobachtung gibt es wohl in jeder Ortschaft. Da gibt es keine Allheilmittel. Ich sehe es mit Schmerzen, wie so etwas verfällt. Es ist in der Tat ein Teil der Identität unserer fränkischen Schweiz.
Ja, ja. da können sie nicht viel machen. Wo sie was machen können, ist eine Einrichtung, haben sie am Anfang erwähnt, sie leisten sich ja nicht nur Schule, Kindergarten, sie haben auch noch ein Freibad. Sie haben, würde ich jetzt sagen, das zweitschönste Bad der Fränkischen Schweiz, weil ich im Vorstand des Schönsten bin in Steilberg. Aber
also ich glaube, das ist jetzt, so wie ich mit Michael immer über den ersten FC Nürnberg sprechen muss, wenn man mit dir spricht, muss dieses Bad irgendwann
dieses Bad
vorkommen.
Muss immer vorkommen.
Auch das wird Ihnen jeder Bürgermeister bestätigen, dass er das schönste Bad hat.
Solange er noch eins hat, aber ja. Das ist ja durchaus eine Aufgabe, die Sie nicht nur freudig erregt. So ein beheiztes Bad, muss man dazu sagen, zu unterhalten als kleine Gemeinde.
Herr Körfgen, im Gegensatz zum Streitberger Bad ist unseres beheizt.
Das finde ich aus Klimasicht nicht.
Ich verlasse jetzt mal den Raum und lasse mal so eine Stunde alleine, wo wir ausdiskutieren können, wer das schönste, das schönere Bad hat und das klimafreundlichere.
Zum Ernst der kommunalpolitischen Debatte, sie macht Ihnen ja Probleme aufgrund des Unterhalts, der Unterhaltskosten und der Sanierungskosten, die anstehen.
Selbstverständlich ist, Bäder können, egal wo sie sind, die können nie kostendeckend betrieben werden, sondern das wird immer ein Zuschussgeschäft der öffentlichen Hand bleiben. Unser Bad in Ecklaufstein wurde erstmalig in den 30er Jahren gebaut, dann in den 70er Jahren grundlegend saniert. Und jetzt stehen wir vor der Aufgabe, dass wir das erneut sanieren müssen. Natürlich die Pumpeninfrastruktur, die Leitungsinfrastruktur, die Beckenarchitektur ist in die Jahre gekommen, leitet an Überalterung, beziehungsweise haben wir auch einen unerklärlichen Wasserverlust, der unregelmäßig auftritt. Da hat auch die große Politik die Kommune lange alleine gelassen. Jetzt wurde ja im vergangenen Jahr ein Förderprogramm zum Erhalt der Freibäder aufgelegt. Wir werden in den nächsten 14 Tagen unseren Förderantrag soweit fertig haben, dass wir da auf einen Zuschuss hoffen für die Sanierung. Wir reden über rund 2,2 Millionen Euro. Ist natürlich für die Größenordnung, für die Liga unserer Gemeinde schon auch eine Mammutaufgabe. Noch dazu ist es ja bei den Kommunen gibt es die Pflichtaufgaben und die freiwilligen Leistungen. Der Betrieb eines Freibads, klassische freiwillige Leistung, ein Luxus, den man sich gönnen oder leisten können muss, gehört aber auch mit zur Identität Ecklaufstein. Mhm. Das Freibad ist für die jetzige Generation schon immer da. Da haben Generationen von Kindern das Schwimmen gelernt. Da haben Generationen von Jugendlichen wunderschöne Sommer verbracht und die Erwachsenen nutzen es heute noch sehr, sehr gerne. Ohne jetzt dem anderen Bädern in der Fränkischen Schweiz zu nahe treten zu wollen. Wir haben auch viele Stammgäste aus dem Nürnberger Raum aufgrund der guten Erreichbarkeit über die B2, ist man relativ schnell in Ecklaufstein, die auch die Ruhe und die Idylle dieses Bades und diese Aura, die dieses Bad ausstrahlt, genießen.
Also Sie haben Erreichbarkeit angesprochen, Stichwort ÖPNV. Mega Debatte derzeit. Wir haben auf dem Herweg in unser hier kleines Studio darüber gesprochen. ÖPNV im ländlichen Raum, schwieriges Thema. Erreichbarkeit, damit meinen Sie natürlich, Sie haben es ja selbst gerade über die Bundesstraße, sonst hätten Sie auch, glaube ich, keine Pendler, wenn die nur derzeit mit Bus fahren müssten. Andererseits ist bei Ihnen gerade ein Umsteigebahnhof für Busse gebaut worden. Ist hier noch so viel Musik drin, wie manche sagen, im ländlichen Raum, ÖPNV? Gibt es eine Möglichkeit, dass viele Leute umsteigen? Wo sehen Sie da Chancen? Und wo Grenzen?
Da haben wir ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Haben wir so eine schlechte Taktung, weil es so wenig Fahrgäste gibt, oder haben wir so wenig Fahrgäste, weil so eine schlechte Taktung vorhanden ist? Tatsächlich ist die Taktung bei uns im ÖPNV auch aufgrund des neuen Umsteigeplatzes wesentlich besser als allgemein angenommen. Er wird allerdings nur sehr schleppend akzeptiert, das Angebot des ÖPNV. Das mag auch daran liegen, in den ländlichen Räumen ist man es gewohnt, dass man als Familie mindestens zwei Autos hat, damit beide Erwachsenen, beide Elternteile unabhängig voneinander mobil sein können. Ich weiß nicht, es wird der öffentlichen Hand nicht gelingen, bis in die letzte kleine Siedlung eine Viertelstunden- oder Halbstunden-Taktung herzustellen. Das ist schlichtweg nicht finanzierbar. Die Frage ist, ob man da nicht auch andere Formen einer Mobilität nutzen oder andenken dürfte, zumindest mal in Richtung Landkreis Forchheim gibt es das Modell eines Anrufsammeltaxis, ob man nicht in diese Richtung das stärker ausbauen sollte, um den bedarfsgerecht das Angebot zur Verfügung stellen zu können und nicht in der Hoffnung, der Bedarf wird sich schon decken, wenn wir mal das Angebot hinstellen. Ich höre selbst von Bürgern, die mir sagen, es ist ja schön, dass der Bus so oft fährt, aber er fährt halt 80 Kubikmeter Luft von A nach B, weil so wenig Fahrgäste drin sind.
Aber Sie haben auch eine Mitfahrbank mitten im Ort, ne? Wo man sich hinsetzen kann, hoffen kann, man wird mitgenommen. Ich frage mich immer, ich finde es ja eine charmante Idee, ich frage mich immer, man wird mitgenommen in die Stadt, wie komme ich wieder zurück?
Ich glaube, das Zurück ist das Einfachere sogar. Also wir haben das bei uns nämlich, also wir haben die relativ neue, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Und wir hatten letztens eine Diskussion darüber und im Dorf kennt man sich ja. Also das heißt, wenn ich dort mich hinsetze, nimmt mich meistens jemand mit, der halt jetzt wirklich in die Stadt fährt. Aber wenn ich in der Stadt sitze, und Bad Windsheim hat jetzt 12.000 Einwohner, da ist eher das Problem, da muss jetzt jemand vorbeikommen, der dich eigentlich kennt. Also das Ding funktioniert
leidlich. Ja, das meine ich ja.
Leidlich.
Ja. Das ist genauso meine ich
ja. Achso, okay. Entschuldigung.
Du fährst von Engelstein, sag jetzt mal nach Erlangen. Aber wie, wo setze ich mich in Erlangen hin, um wieder heimzukommen?
Vorausgesetzt, man möchte noch Erlangen.
Das war jetzt ein kleiner Block für unsere Erlanger Zuhörer und die Erlanger Kollegen,
die sich das sehr freuen. Das reicht vollkommen, von Egloffstein in eine der Ortsteile zu fahren und von dort wieder zurück. Dann ist man doch im schönsten Ort schlechthin, der Fränkischen Schweiz. Ich muss nämlich langsam so Richtung, Ende kommen. Wir machen gerade den längsten Podcast aller Zeiten. Aber es liegt wahrscheinlich an dem schönen Ort. Deshalb versuche ich jetzt gerade nochmal die Kurve zu kriegen. Aber Sie dürfen gerne noch was zu den Mitfahrbänken sagen.
Ganz kurz zu den Mitfahrbänken. Die funktionieren selbstverständlich nur, wenn das ein flächendeckendes Netz über die ländliche Region wird. Ich gebe zu, ich habe da noch nie jemanden sitzen sehen. Ich kenne die Begründung nicht, weshalb da nie einer sitzt. Entweder wird sie nicht genutzt oder derjenige wird so schnell mitgenommen, dass ich ihn nie sehe. Ich bin allerdings auch bei
der ewige Optimist.
Ihnen, dass das System funktioniert, wenn sich Fahrer oder Fahrerin und Partner, der auf der Suche ist nach einer Mitfahrgelegenheit, wenn die sich zumindest vom Sehen kennen. Dann funktioniert dieses System. Bei wildfremden Personen ist natürlich eine Hemmschwelle vorhanden, sich da mitnehmen zu lassen, beziehungsweise auch ins Auto steigen zu lassen. Es ist ein Baustein, der wird niemals den ÖPNV komplett ersetzen, diese Mitfahrbänke.
Ja, natürlich
ist ein Gimmick, nice to have.
Ja, und ich glaube, es trägt vielleicht dazu bei, dass einfach das Thema in der Diskussion auch bleibt. Man spricht drüber, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um sich das bewusst zu machen, wie häufig verkehrt überhaupt so ein Bus und ein bisschen neue Systeme sich Gedanken machen. Ja. Wir kommen zum Schluss sozusagen. Wir bedanken uns ganz herzlich. Es war hochinteressant, über einen kleinen Ort in der Fränkischen Schweiz zu sprechen. Nach den großstädtischen Problemen sieht man, dass es auch in den kleineren Orten durchaus Probleme und Nöte gibt. Aber es wird alles, habe ich den Eindruck, sehr pragmatisch angegangen. Vielleicht findet man dann auch im Zusammenhalt leichter mal Lösungen, um so ein Thema anzugehen.
Sie haben jetzt geschaut, ein großer Werbeblock für die Provinz war es jetzt. Für die sogenannte
Provinz. Für die sogenannte Provinz.
Sie haben gerade den Zusammenhalt angesprochen. Ich glaube auch, in den ländlichen Kommunen, in den Ratsgremien sind wir alle gut beraten, wenn wir die Parteipolitik außen vor lassen. So ist es auch bei uns in Egloffstein. Wir haben ausschließlich Bürgerlisten. Wir haben keine einzige Partei, Organisationsstruktur im Gemeinderat vertreten.
Aber so viel steckt schon noch CSU bei Ihnen drin, dass man das jetzt hier zumindest mal erwähnen darf.
Natürlich bin ich überörtlich, das ist, glaube ich, bei den Ehrenämtern mit erwähnt, überörtlich in einer größeren bayerischen Partei organisiert.
Die ab und zu hier was zu sagen.
Aber die Parteipolitik spielt faktisch keine Rolle.
Nein, ich biete meinen Ratskolleginnen und Kollegen immer an, Achtung, ich lasse meinen Parteimantel draußen, bitte hängt auch eure Brille daneben. Jeder weiß, den Bürgermeister kennt jeder, da weiß man, wie er gestrickt ist, wie er tickt, auch politisch. Aber innerhalb Egloffsteins geht es um den Ort, wie bringen wir unsere Gemeinde voran. Es gibt keine CSU-Straßenlampe und keine Freie Wähler-Wasserleitung, sondern es gibt Sachthemen, die bearbeitet werden müssen, und da sind wir ganz gut beraten, wenn wir die Parteipolitik draußen lassen.
Das ist das perfekte Schlusswort. Jawohl, vielen wunderbar Dank nochmal. Schön. Schöne Restwoche und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Jawohl, ade.
Dankeschön für die Gastfreundschaft.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.